Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge habe ich Maximilian Konrad zu Gast, Podcaster und Gründer von Hype 1000, einem total spannenden Startup im Bereich Corporate Audio. Der Podcast-Markt wächst seit vielen Jahren linear und hat durch die Pandemie zuletzt einen echten Booster erhalten. Auf diesen anhaltenden Trend sind Max und sein Sandkastenfreund Simon erfolgreich aufgesprungen und haben 2021 die Audio-Plattform Hypecast gelauncht. Max ist total überzeugt, dass Podcasts echtes Potenzial für die Nische haben und insbesondere die interne Kommunikation in Unternehmen revolutionieren werden. In unserem Gespräch geht es um die Trends im Audiomarkt, die wichtigsten KPIs, die Erkenntnis, dass Audio so viel mehr ist als Podcasts, Chancen für Agenturen und die Gefahr, die von den sogenannten Corporate Joes ausgeht. Euch jetzt ganz viel Spaß und jede Menge Inspiration mit der neuen Folge. Lieber Max, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin so selbst ziemlich gespannt auf unser heutiges Thema und freue mich auf jede Menge Impulse aus dem Bereich Corporate Audio von dir. Schön, dass du da bist.
Freut mich, dass ich da sein darf. Danke.
Du hast ja zusammen mit Simon Kapell 2021 das auf Corporate Audio spezialisierte Startup Hypecast gegründet. Und was mich total interessiert, weil das ist ja das Thema, was uns beide heute auch in der nächsten Dreiviertelstunde beschäftigt: Wie kam es damals bei dir, bei euch zu der Gründungsidee? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt was Eigenes zu gründen und dann auch noch im Bereich Corporate Audio aktiv zu werden?
Genau, zwei Teile eigentlich. Also das Gründen, ich glaube, Simon ist mein bester Freund, also sogar noch vor Sandkastenzeiten. Und wir waren beide, glaube ich, an dem Punkt, wir sind jetzt nicht mehr die jüngsten Gründer, also nicht so die Gründer mit Anfang 20, sondern wir sind beide Mitte 30 und hatten mehr oder weniger beide dann schon so 10 Jahre Corporate-Karriere hinter uns. Und es war, glaube ich, für beide klar so, wo geht eigentlich der nächste Schritt hin? Und für mich war eigentlich klar, ich habe bei L'Oréal gearbeitet, konnte mich da auch wunderbar entfalten. Und so, dann ist die Überlegung, will ich das jetzt weitermachen? Dann kann ich halt noch irgendwie woanders hinwechseln und sagen, dann gehe ich halt irgendwie in den nächsten großen Laden. Aber wenn man halt irgendwie bei dem größten Kosmetikkonzern der Welt ist, dann ist von da aus natürlich auch die Reise nicht mehr so crazy, irgendwo anders hinzugehen. Und dann gab es die Überlegung, naja, oder dann halt in ein Startup. Und wenn dann Startup, dann auch gerne was Eigenes. Und so war es dann bei Simon eigentlich auch. Und das war sozusagen die Grundlage, dass so das Fundament gelegt, dass man irgendwie vorhat, auch was Eigenes zu machen. Und das Thema Hypecast und Corporate Audio kam eigentlich daraus, wir sind beide seit Jahren schon, also Simon noch viel länger als ich, also Simon hat noch auf dem PC oder auf dem Mac noch Podcast gehört, als es noch keine Smartphones gab, so, also wirklich so das ganz nerdige Zeug.
Als noch keiner wusste, dass es Podcasts gibt.
Ja, richtig, genau. Und ich bin aber auch schon so seit 6, 7 Jahren selber Podcaster. Ich habe mehr Sendungsbedürfnis als Simon, also ich habe nicht konsumiert, ich habe gesagt, ich will aber auch Podcasts machen. Und irgendwann dann, kurz vor der Gründung, habe ich dann auch für L'Oréal interne Podcasts, die wir gemacht haben, produziert. Und wir sind eigentlich immer wieder an den Punkt gekommen, dass super Inhalte, Distribution lief nicht gut, weil entweder lagen irgendwo MP3-Files im Intranet rum oder es ganz schlimm wurden irgendwelche MP3-Files per E-Mail versendet, um das halt irgendwie in die Distribution zu kriegen. Das ist halt so die alte Welt gewesen. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen eigentlich eine Lösung, die Distribution für die Hörenden, also für die Audience, so gestaltet, wie man das von den klassischen Streaming-Portalen kennt. Und gleichzeitig aber die Sicherheit bietet als Unternehmen nicht gleich, dass der ganze Wettbewerb mithört und dass ich halt die Security und sowas habe, die ich als Unternehmen brauche. Und dann habe ich halt recherchiert, nichts gefunden. Und dann kam der Gedanke, super, da kann man noch was draus machen. Habe auch ein paar befreundete Menschen aus anderen großen Unternehmen gefragt, die eigentlich an den gleichen Painpoints saßen. Ich habe jetzt keine technische Expertise, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Heute würde ich sagen, habe ich so ein bisschen
was. Steile Lernkurve.
Steile Lernkurve, genau. Und Simon halt eben aus seinem IT-Hintergrund und Entwickler-Hintergrund war halt dann die super Ergänzung. Und so haben wir dann eben Ende 2020 gesagt, komm, lass uns das doch mal ausprobieren. Haben dann so das erste kleine Funding gekriegt und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir es eigentlich machen. Wenn nicht jetzt, wann macht man es dann halt schon? Und so sind wir dann gestartet und hatten jetzt vor 2 Wochen 2-jähriges Jubiläum und da sagen dann auch viele, das muss man als Startup dann auch erstmal schaffen. Und ja, so, da freuen wir uns immer drüber. Aber uns freut es halt, dass es halt auch heute dann einfach bei Kunden ankommt und dies nutzen. Das ist halt eigentlich ja so das, wo man sich dann immer drüber freut am meisten.
Das heißt, im Kern eures Geschäftsmodells steht letztlich ein Produkt, eine Plattform, die sich vor allem um die Distributionsschnittstellenfragen zu anderen bestehenden Plattformen, Kanälen, Intranets, Tracking und ähnlichen Facetten auseinandersetzt. Also erzähl mal, was ist sozusagen das Produkt selbst?
Natürlich fängt man an und sagt, super, wir lösen jetzt das Problem Audio, indem wir eine eigene App bauen und so weiter. Man hält sich ja meistens immer für am schlausten und klar brauchen die noch unsere App. Und haben dann,
aber Gründen hat immer was mit Größenwahn zu tun, sonst macht man es nicht. Das ist auf jeden Fall eine genau. gute Voraussetzung.
Ja, genau. Und dann kommt halt der Reality-Check. Und eigentlich, genau, das Distributionsthema zu lösen, war so der erste Gedanke. Und dann sagt man, naja, aber eigentlich wollen wir auch dafür sorgen, dass Unternehmen das Thema Audio für sich ganzheitlich nutzen können. Und das heißt also erstmal, wie, wenn ich einen internen Podcast machen will, dann brauche ich ja im Zweifel ein Studio. Das ist ja jetzt das, in dem wir auch aufnehmen. Dann brauche ich einfache Produktionstools, um das sozusagen wie ein Task zu nutzen, so wie du nur E-Mail schreibst, sozusagen auch deine Audioinhalte produzieren kannst. Das ist dann so die Logik dahinter gewesen. Und dann geht man immer weiter und sagt, hey, Podcast ist halt nur ein Teilbereich, in dem wir uns bewegen. Wir wollen halt mit Hypecast die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen, um zu sagen, internes Podcasting, aber im Zweifel auch Anbindung an externe Plattformen, das selber Inhalte kreieren zu können. Und dann gibt's sowas wie automatisierte News-Tools. Und dann wächst das natürlich dann so aus dem Kern heraus und wird dann halt größer und zu sagen, okay, wir brauchen diese Anbindung in Social Intranet-Lösungen, in Webseiten, Schnittstellen, damit ich das in mein Trainingsportal einbinden kann und so weiter und so fort. Und das ist dann heute im Endeffekt, vielleicht kann man schon sagen, ein SDK, wenn man möchte, für Audio und ja, eigentlich rundum Sorglospaket, würde ich immer sagen, wer sich mit Audio beschäftigen will. Mhm.
Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben ja testhalber direkt heute in diesem Tool aufgenommen, damit ich nicht nur drüber rede, sondern es auch mal erfahre. Das finde ich auf jeden Fall gut. Du hast ja eben auch gesagt, ne, ihr seid wahrscheinlich vor vielen anderen, also auf jeden Fall deutlich vor mir, in das Thema Podcast-Geschäft eingestiegen. Einerseits als Konsumierende, ne, sozusagen an Simons Stelle, aber an deiner Stelle dann auch als Sender, als Host. Gefühlt bricht ja dieser Trend nicht ab, ne? Also es gibt immer weiter, immer mehr Podcasts, also einerseits für die externe Kommunikation, du hast jetzt die interne Kommunikation angesprochen. Viel kommt ja auch aus Amerika, ne, wo man immer sagt, ja, da ist die Nutzungsdauer noch intensiver, die Durchdringung in den einzelnen Zielgruppen noch viel krasser, als das hier ist. Deswegen wartet mal ab in den nächsten Jahren und so weiter mit Blick auf den deutschen Markt. Als jemand, der sich ja hauptberuflich damit auseinandersetzt, was sich im Corporate Audio Markt so bewegt, magst du mal so ein bisschen die Entwicklung der jüngsten Zeit einmal so darstellen? Was sind da auch Trends? Was ist Durchdringung? Also es ist ja, würde ich sagen, längst einen adäquaten Platz im Medienmix bekommen, oder?
Ja, absolut. Also genau, es ist kein Trendthema mehr, sondern es ist ein etabliertes Medium. Also ich glaube, das ist sozusagen das Erste, was man sich vor Augen führen muss. Das ist heute im klassischen Medienmix wie Video, wie Text und was es da sonst noch alles gibt, everything in between, ist Podcast genauso ein etabliertes Medium. Und wenn man sich einfach anguckt, wie sozusagen die Nutzungsintensität in den jeweiligen Zielgruppen ist, sieht man, wenn man sich gerade die ganz junge Zielgruppe anguckt, dann sind das halt wirklich 3 bis 4 Podcasts pro Woche, die dort konsumiert werden. Corona war natürlich ein extremer Katalysator, plus Clubhouse. Die Älteren von uns werden sich noch dran erinnern. Dass
es da muss ich dich gleich mal fragen, was die These ist, warum das nicht geklappt hat. Aber
da gibt es bestimmt ein paar Gründe, warum das nicht geklappt hat. Also es hat zumindest dafür gesorgt, dass Audio nicht mehr nur so, ach, ein nettes Hobbyprojekt, so Podcaster als die CB-Funker der modernen Welt, so, sondern wirklich etabliertes Medium. Und in Deutschland, gerade dann auch in älteren Zielgruppen, das Corona-Update von Herrn Drosten hat natürlich auch in der Breite dafür gesorgt, dass Leute sich mit dem Thema Podcast beschäftigen. So, und dann kann man eigentlich immer hinten dran den Trend setzen. Wir sehen eigentlich alle digitalen Nutzungsformen schaffen irgendwann den Weg sozusagen aus dem Eigenheim in die Arbeitswelt. Mhm. Das ist mit Chat so gewesen. Also ICQ ist irgendwann Teams geworden. YouTube gibt's heute Videoplattformen. Facebook, Instagram sind heute die Social Intranet Lösungen oder Teams oder was ist oder SharePoint, was es dann so gibt. Und natürlich ist das mit Audio sieht man das jetzt genauso, dass man sagt, ich will so konsumieren, wie ich das privat tue, auch in meiner Arbeitswelt, weil das sind die Dinge, die ich kenne. Und das ist eben das eine. Und dann sieht man wieder, der amerikanische Markt ist dann halt eben immer weiter, weil sie natürlich auch größer skalieren können. Und das ist ganz klassisch CEO-Kommunikation. Amerika als sozusagen das Land, das das Marketing erfunden hat, sind natürlich im Bereich Personal Branding und Branding deutlich besser. Und ich glaube, da kann man schon mal was von lernen. Also den Marketing oder den Medienmix auch wirklich maximal für sich zu nutzen, ist das eine, was man sieht in der Unternehmenswelt. Dann, was man eben auch sehen kann, ist, heute sind viele Unternehmen, die sagen, Podcasting habe ich verstanden, ich brauche jetzt auch einen Podcast auf Spotify. Und das ist vielleicht ein Ding, wo der amerikanische Markt schon wieder an dem Punkt ist und sagt, könnt ihr euch vielleicht sparen, weil ihr habt zwar super spannende und sexy Produkte, man muss aber auch sagen, dass vielleicht nicht die ganze Welt gleich drauf gewartet hat, dass jetzt ein Automobilzulieferer oder ein Lebensmittelhersteller oder ein Solarplattenhersteller, was auch immer, jetzt auch noch den Podcast auf Spotify braucht, um dann mit Fest und Flauschig und sonst was zu konkurrieren. Und da eben zu sagen, dieses Medium hat aber eine absolute Relevanz für die Ansprache von Frontline-Workers. Und das ist eben, die sind komplett vergessen heute. Die haben im Zweifel nicht mal eine E-Mail-Adresse, in die Kommunikation einzutreten und Engagement zu betreiben. Was dann auch ein zweiter interessanter Bereich ist, wie das Thema Inklusion. Hier ist das natürlich schnell mit Gleichstellungsbeauftragten und was ist und Barrierefreiheit und so weiter gemünzt. Während in Amerika das Thema Inklusion auch auf einer anderen Ebene funktioniert, dass man sagen kann, Inclusive Communication heißt überhaupt erstmal die Leute einzubeziehen, egal wo sie sind und in welchem Setup sie sind und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also Menschen, die vielleicht Herausforderungen mit dem Lesen haben oder vielleicht auch einer Sprache, in der kommuniziert wird, nicht hundertprozentig mächtig sind, das noch in einem Business-Jargon, das eben auf Kanälen zu tun, dass man die Leute eben auch erreicht. Oder da, wo sie eben sagen können, wir sitzen nicht alle den ganzen Tag vorm Bildschirm und können konsumieren, schön über E-Mails und so weiter, sondern ich sitze halt im Zweifel im Auto und reise durch die Gegend und habe nicht diese Nähe zu meinem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so, wie Kommunikation verstanden wird und welche Relevanz auch Kommunikation und interne Kommunikation hat, strategischere Bedeutung. Da, das sieht man halt auch in den USA. Und dann natürlich die Themen wie Automatisierung. Mhm. Es ist ja schon fast so ein bisschen verpönt, jetzt auch von so Sachen wie AI und ChatGPT zu sprechen, aber natürlich
darfst du trotzdem, ist okay.
die natürlich dafür sorgen, auch da wieder zu optimieren und einfach Produktionsaufwand zu reduzieren, um zu sagen, hey, wir schaffen damit nicht die Leute ab, sondern die haben wirklich endlich mal Zeit, sich mit Inhalten zu beschäftigen und Konzeption und Strategie. Und die sollen halt nicht den ganzen Tag daran sitzen, im Zweifel einen Podcast zu schneiden oder ein Transkript zu schreiben, sondern das kann halt dann die Maschine tun und nicht mehr du, der was ganz anderes machen könnte. Mhm. Das sind so die Dinge, die man vielleicht sieht. Ne? Und ja, es ist halt immer
Du hast mir jetzt schon so viele Absprünge gegeben. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, welchen der Fäden wieder aufzunehmen. Aber das ist wunderbar, weil das so einmal einen guten Überblick gemacht hat. Lass uns da mal tiefer reingucken, weil was ich mich frage oder was häufig in Gesprächen vorkommt, ja, aber erreiche ich da denn meine Zielgruppen? Oder was sind denn eigentlich die Menschen, die Podcasts hören? Und du hast das ja eben ganz schön auch durchblicken lassen, dass du gesagt hast, nicht zuletzt durch Drosten mit seinem Corona-Update, ist es eigentlich sehr viel breiter. Und auch die Jüngeren, also ich hatte immer vorher das Gefühl, das ist so Middle Age, also so alles zwischen 25 bis 45 hört Podcasts. Mein Eindruck ist, dass es jetzt, wie du gerade gesagt hast, deutlich Jüngere auch tun, gerade durch die eher etwas unterhaltsameren Podcasts, klar, die Gott sei Dank auch da sind.
Und halt auch Nische, ne? Das macht Podcast ja auch. Podcast hat ja absolut Potenzial für Nische, viel mehr als das so Massenmedien haben. Aber sehr ähnlich bei YouTube oder bei TikTok sieht man das ja auch, wie sehr stark in Nische gemacht wird. Und TikTok brüstet sich ja damit, dass du hier irgendwie die Fan-Community für Hotel-Badezimmer-Armaturen findest, was sie wirklich vorgestellt haben. Und dann finde ich halt meine Peers. Und das ist halt beim Podcasting genauso. Da kann ich halt super in die Nische gehen.
Naja, und der Austausch, ich kann das ja aus meiner eigenen Nische, also ja. Die Zukunft der Agenturen interessiert meistens Menschen in Agenturen und da wahrscheinlich auch nicht alle, sondern ja, eine Ebene, die sich mit der Gestaltung der Zukunft ja. auch stark auseinandersetzt. Und das ist wirklich interessant, weil man das Gefühl hat, man hat dann die zuhören, die sind total dabei. Also die ja, setzen genau. sich mit diesen Inhalten stark auseinander, die hören das nicht irgendwie nebenbei und dann ist das auch wieder weg. Sondern wenn du was zu erzählen hast, dann ist das in der Nische, in der Subkultur, you name it, ist das halt auch total gut untergebracht, ne? Weil es eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit den Inhalten hat.
Und das ist das erste, und das ist genau der Punkt zu sagen, es geht, gerade wenn wir jetzt auch über interne Kommunikation sprechen und wenn wir auch über Audioformate sprechen, wo wir halt eben genau diese Schnittmenge haben im speziellen Fall. Und gerade wenn ich Corporate mache, würde ich immer sagen, es geht nicht um Reichweite, es geht um Engagement. Mhm. Wir haben Kunden, eine große Anwaltskanzlei, die machen was zum Thema Kartellrecht und die machen das aber für Leute, die in Konzernen arbeiten, die mit dem Thema Kartellrecht sich auseinandersetzen, um zu sagen, euch geben wir halt die Insights, um euch potenziell, um dann irgendwann, wenn ihr vielleicht Beratung braucht, Unterstützung braucht, top of mind zu sein. Diese Zielgruppe in Deutschland ist so ungefähr 2000 Menschen. Da würde man jetzt sagen, ja, für 2000 Menschen machen die das nicht. Für die ist das aber super relevant und für dieses Team, die das machen, sagen, und ich habe dann eine fast 90-95%ige Durchdringung in dieser kleinen Zielgruppe und dann kommen noch vielleicht so Spillover-Effekte, dass es nochmal angeboten wird als Lehrmaterial an Universitäten. Das gehört dann noch, und dann hast du noch so ein bisschen, das war zwar nicht Ziel, aber du hast noch ein bisschen Employer Branding mit drin, und wirklich auch im wissenschaftlichen Bereich nochmal irgendwie ein Footprint. Mhm. Aber es geht aus unserer Sicht immer darum zu sagen, und das sollte man ja wahrscheinlich in der Kommunikation grundsätzlich sich immer fragen, nicht maximale Reichweite, sondern maximales Engagement, weil oft hören wir dann so Sachen, ja, aber dann die Leute, die bei uns in der Produktion arbeiten, wie soll ich die denn erreichen? Wie soll denn ein Podcast helfen? Die dürfen ja während der Produktionsarbeit nicht irgendwie Kopfhörer tragen und so weiter. Und ich so, ja, aber die dürfen ja dann auch in der Zeit keine E-Mails lesen oder sich irgendwelche Bildschirme angucken. Mhm. Also erreichst du die schon mal gar nicht. Aber was passiert in den Zeiten, wo sie was konsumieren können? Können sie dann irgendwie eine E-Mail lesen? Oder ist es ganz nett, wenn ich mir in der Raucherpause oder auf dem Weg an meine Produktionsstelle sagen kann, komm, die 5 Minuten Update von meinen Führungskräften, was gerade in meiner Company los ist, das höre ich mir mal schnell an, weil es so einfach ist, weil ich nichts lesen muss, weil ich einfach Kopfhörer rein, die ich eh schon drin habe, sagen kann, eben auf Play gedrückt und dann kann ich nebenbei das mitkonsumieren. Da würde ich dann sagen, halt in den Zeiten kann ich dann halt mit dem Medium halt punkten, weil ich auch nicht den Bildschirm dazu brauche.
Mhm. Absolut. Ich würde dir auch in dem Punkt nochmal zusätzlich recht geben wollen. Es gibt, die kennst du viel besser als ich, eine amerikanische Studie von iHeartMedia, The State of Podcasting, ist jetzt auch nochmal neu rausgekommen. Und da fand ich eine wirkliche eine Statistik sehr interessant, die gesagt hat, ein Großteil der Leute, ganz im Gegensatz zum Radio, hört Podcasts zu Hause. Das ist vielleicht auch das sozusagen der Corona-Effekt, der übergeblieben ist. Ich habe immer gedacht, die Leute hören das alles in der Bahn, beim Autofahren, beim was weiß ich. Ein Großteil der Menschen, keine Ahnung, ich sag mal was, 60% hören Podcasts zu Hause.
Ja.
Das ja. heißt, da ist gar nicht die Frage, erreiche ich die dann letztlich in ihrer Mittagspause oder während der Arbeit oder so, sondern eine häufige Nutzungsform ist eh an anderer Stelle.
Genau, und das muss und das sollte man den Leuten auch dann halt freistellen, zu sagen, ja, wann hören die dann? Dürfen die denn zu Hause hören? Dann kriege ich Probleme mit dem Betriebsrat und so weiter. Alles, was dann so Fragen gibt und sagen.
Das ist ja dann fast Freizeitgestaltung, wenn sie das machen, sehr freiwillig.
So, und dann sage ich auch mal, überlasst das, also macht euch doch keine Gedanken darüber, überlasst das doch eurer Audience. Ihr sorgt mit den richtigen, relevanten Inhalten für diese Audience, dass ihr was Relevantes bietet. Wann die Audience das konsumiert und auch die Frage immer, wie lang darf es sein? Die Audience ja. gibt euch dann schon Feedback. Ihr guckt in die Analytics rein und wenn die Leute alle nach 30 Minuten abschalten, dann weißt du vielleicht nicht länger als 30 Minuten. Das oder stimmt, die Leute ja. teilen sich ja auch Inhalte ein und sagen, ich höre die eine Hälfte auf dem Hinweg, die andere Hälfte auf dem Rückweg, weil die nur 15 Minuten ist. Also macht euch doch nicht, also das, die Konsumenten entscheiden doch, wie sie konsumieren. Und das müsst ihr euch doch nicht vorher schon überlegen, sondern kümmert ihr euch um die relevanten Inhalte, macht euch darüber Gedanken, was wollen die Leute denn überhaupt hören und nicht, wie wollen sie es hören. Und weil es entscheidet, glaube ich, ja.
Du hast eben das Tracking angesprochen. Wenn man, also sagen wir mal, wir sind ein Unternehmen, wir machen Corporate Audio für die interne Kommunikation. Was sind Kennzahlen, wenn die Menschen dich fragen, mit denen ihr zusammenarbeitet, auf was sollen die achten? Also was sind KPIs, die eine Relevanz haben im Bereich Corporate Audio Podcasting?
Also wir setzen bei uns in dem Analytics Dashboard auf 3 Kennzahlen, die wir für die relevantesten halten, jetzt in der Version 1. Das ist erstmal Unique Listeners. Das heißt also, ich habe 100.000 Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Wie viele davon konsumieren denn? Das ist das. Dann der zweite Part ist Unique Listens. Das ist dann sozusagen die Summe, die gehört wird. Also wir beide als Unique Listeners. Aber wenn wir beide irgendwie 10, 15 Podcasts hören, dann sind das halt die Total Listens, die ich habe. Das ist also sozusagen Engagement mit Content insgesamt. Mhm. Und dann die dritte Statistik, die wir haben, ist Total Minutes Listened. Um einfach zu sehen, wird denn auch Content konsumiert und in welchen Mengen, damit ich sagen kann, hey, wie lange engagen die Leute denn eigentlich mit meinem Content? Und damit bin ich eigentlich schon safe und damit weiß ich meistens schon mehr als mit vielen, sage ich mal, klassischen E-Mail-Tools, wo man sagt, ja klar, habe ich meine Click-Rates und Open-Rates, aber ob die Leute es verstanden haben und sich überhaupt lange damit beschäftigt haben, weiß ich alles nicht. Also vielleicht haben sie nur gesagt, geöffnet, Link geklickt und dann nie wieder was gemacht. Und ich muss mir den Rest zusammendenken.
Aber pass auf, ich habe auch in einer Studie in Vorbereitung auf uns, weil ich wusste, ich habe es hier mit einem echten Crack zu tun, dachte ich, ich darf nicht so total daneben sein, habe ich auch eine US-amerikanische Studie gefunden. Und darin stand, dass 73% der Mitarbeitenden lieber einen Podcast hören würden, der diese relevanten Infos enthält, als in einer Besprechung teilzunehmen. Ja, das fand ich total krass. Und dann auch nochmal die Frage, wie viele der Menschen E-Mails ungelesen löschen, die von ihrer Firma kommen, was Infomails sind und so weiter. Diese Zahlen waren erschreckend hoch. Und dann denkt man sich, oh Gott, was? Jetzt fragt man sich ja gleich, was macht man eigentlich selber und wie viele solcher Infomails schreibt man an seine eigenen Leute in der Agentur? Aber ich fand das irre, dass die Leute sagen, bitte nicht noch ein Meeting und wenn es mich interessiert, höre ich mir das dann an. Stichwort Flexibilität, das ist ja einer der meistgenannten Gründe, warum man gerne Audio konsumiert. Genau. Wann ich das will, wo ich das will, mache ich das in doppelter Abspielgeschwindigkeit, weil ich schneller verstehen kann, als wenn jemand einfach so redet. Das fand ich total faszinierend. Also forget E-Mail.
Also know your audience, ne? Immer wieder das gleiche Thema. Und also es gibt ja auch eine Studie, dass Zoom-Meetings ab 10 Personen werden vom Dialog zum Monolog. Die meisten Leute, und das sind glaube ich 75% oder sowas, fühlen sich halt einfach unproduktiv und überflüssig in solchen Meetings. Und im Schnitt sind halt solche virtuellen Meetings meistens mit 10 Personen oder mehr. Also ist es eigentlich schon eine Ansprache. Und dann sage ich mir halt, warum muss ich die denn jetzt machen, wenn die eine Person entscheidet, jetzt treffen wir uns, die das Meeting einberufen hat. Oder wenn es eh eher einen informativen Charakter hat, dann kann ich es doch auch machen, wann es mir halt passt. Aber zumindest habe ich es dann gehört. Das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Und einfach auch zu sagen, es gibt ja genügend Termine, wo es wichtig ist, dass man sagt, hey, wir wollen eine Town Hall machen, wir wollen unsere Veranstaltung machen, wo wir auch das nutzen, dass wir uns live sehen. Und dann geht wieder das Thema Inklusion los. Was ist denn mit den Leuten, die im Außendienst arbeiten, die Leute, die in-store arbeiten, die Leute, die in der Produktion arbeiten? Die schließe ich schon mal aus. Mhm. Also auch zu sagen, okay, dann stellt euch ein Mikro dahin oder dann macht ein Anklick-Mikro dran, nehmt das auf, was dort in diesem einstündigen All Hands besprochen wurde oder in der Town Hall. Denkt auch schon immer gleichzeitig mit, kann das auch funktionieren, wenn ich es nicht sehe? Und in den meisten Fällen sind es vielleicht 1, 2 Slides und das kann man ja auch lösen, indem man das einspricht und sagt, hier sieht man gerade einen Slide mit oder gibt nochmal ein Feedback und sagt so, Umsatz war so und so. Und gibt das nochmal als Audio-File an die Leute raus, die vielleicht an dem Tag irgendwie verhindert waren durch Arzttermin oder was auch immer, durch Leben oder durch andere gerade Tätigkeiten, mit denen ich beschäftigt bin, Geschäftsreisen, und können trotzdem reinhören und sagen nicht, wie man dann sagt, hey, wir haben es ja aufgezeichnet, guck dir doch jetzt das Teams-Video dazu an, wo man sagt, das ist ja ganz grauenvolles Fernsehen, das gucke ich mir garantiert nicht an.
Absolut, ja. Glaubst du denn, dass es die interne Kommunikation revolutionieren wird oder ist es schon dabei? Also was zeigt deine Erfahrung aus dem Austausch mit den Unternehmen, für die ihr auch jetzt schon arbeitet? Wie weit ist dieses, also vom Trend zum tatsächlichen Erleben oder zur Implementierung schon vorangeschritten?
Also ich finde, revolutionieren ist immer ein sehr großes Wort, wo ich mich...
Ich mag das.
Ich halte mich da immer ein bisschen fern von. Es ist vielleicht dann so ein bisschen meine Münsterländer-Art, dass ich denke so, naja, Revolution ist halt nochmal drei Nummern größer. Aber interessanterweise, als wir gestartet haben, war ja auf diesem Hype von Clubhouse und all diesen Dingen. Und dann auch Corona hat natürlich dafür gesorgt, dass sehr viele Podcasts entstanden sind. Das ist dann so ein bisschen in 2022 wieder abgeflacht. Und der Podcast-Markt wächst eigentlich linear seit 20 Jahren. Und dann gab es halt diesen Boost während Corona 21, 22, der dann irgendwie so gefallen ist, aber eigentlich auf das normale Niveau, wie der Markt sonst gewachsen ist. Mhm. Und dann hatten wir auch so ein bisschen so zwischendurch die Phase, wo wir gesagt haben, oh, vielleicht ist das Thema doch gar nicht so hot, wie wir gedacht haben, und hatten so ein bisschen Sorge. Ich komme aber gerade von der Voices, so einer internen Konferenz, die Staffbase organisiert, und ich würde sagen, grundsätzlich revolutioniert sich die interne Kommunikation gerade. Die kriegt eine extrem relevante strategische Bedeutung. Das heißt also, die überprüfen gerade alle Kanäle, und das Thema Engagement spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also es passiert, glaube ich, durch die Bank weg, und davon ist unser Bereich ein Teil. Also ich würde sagen, wir sind nicht die Revolution, wir sind Teil der Revolution, würde ich dann sagen. Und was interessant war, dass wir mit jedem Unternehmen, mit dem wir gesprochen haben, und das war definitiv vor zwei Jahren nicht so, dass jedes Unternehmen entweder schon einen internen Podcast hat und damit irgendwie struggelt in der Distribution und so weiter, und wo wir sagen, hey, da können wir eine wunderbare Lösung liefern, die darüber nachdenken, was zu machen, weil sie sehen, okay, das ist nicht mehr nur ein Trend, wir müssen da auch was machen. Oder irgendwie erste Gehversuche vor einiger Zeit gemacht hatten, wo sie dann aus Gründen, wie auch immer, gescheitert sind, wo wir sagen, hey, und da muss es die richtigen Partner an der Seite geben, Agenturen, die Konzepte machen können, die auch das Medium verstehen, weil ihr natürlich die Ersten seid in Agenturen, die oft mit den Kunden schon zu tun haben und dann auch sagen können, und so wird es eigentlich richtig gemacht und nicht sozusagen die Leute, die selbsternannten Podcast-Beratungen und dann irgendwie da das Blau oder das Gelbe aus dem Ei versprechen und dann irgendwie damit scheitern oder auch zu teuer sind, weil so eine Goldgräberstimmung herrscht. Und dann halt auch die relevanten Tools, die es jetzt halt auch gibt, die dabei helfen können, das so zu vereinfachen, dass man nicht sagt, oder sagen wir zumindest auch immer allen unseren Kunden, it's not a job, it's a task. Mhm. Und es soll eben nicht, dass du sagst, ich muss jetzt erstmal hier einen Audio-Ingenieur beauftragen und noch ein Kreationsteam in großem Stile, damit wir halt unser zehnminütiges CEO-Update machen, sondern zu sagen, du hast einen starken Partner wie eine Agentur, die dir dabei hilft, das richtige Format zu finden. Und wenn das steht, dann kriegst du die richtigen Tools, um schnell und einfach diese Botschaften raus an die richtigen Zielgruppen zu bringen. Und das war eigentlich ganz interessant zu sehen, dass, also ja, Revolution, wir sind ein Teil davon und die ist gerade im vollsten Gange. Mhm. Und Audio ist da ein Teil davon, und das freut uns natürlich extrem.
Du hast eben ja Staffbase erwähnt als Organisator der Voices-Konferenz. Ja. Ist es so, dass die, also denken Unternehmen darüber nach, das in ihre Intranet-Plattform Lösungen zu integrieren? Geht es dann darum, dass, nehmen wir jetzt mal stellvertretend Hypecast, aber Lösungen dieser Art als Plattform daneben existieren? Ist das alles miteinander integriert? Also was ist da deine Erfahrung?
Ja, das war sozusagen der Größenwahn der eigenen App zum Anfang, wo wir auch Kunden sehen, die auch sagen, hey, ich brauche diese Lösung, weil ich da speziell nochmal was Eigenes machen möchte. Und dafür gibt es dann unsere eigenen Apps, die ich nutzen kann. Wir haben aber sehr, sehr früh auch erkannt, dass unser Größenwahn nicht das Richtige ist, sondern zu sagen, es soll auch ein Medium sein, was sich in bestehende Systeme integrieren lässt. Und deswegen haben wir Plugin-Integration in Halo, Staffbase und alle weiteren Social-Intranet-Plattformen, weil man eben genau sagt, dann hast du das Kreieren wird einfach, du hast die Analytics, aber du musst nicht einen neuen Kanal aufmachen zum heutigen Zeitpunkt, sondern du kannst dich daran andocken, wenn du das als deine Single Source of Truth sozusagen nutzen willst. Und das ist, das funktioniert natürlich auch extrem gut, weil wir wollen ja nicht zum Chaos und zu noch mehr Komplexität in der Kommunikation dazu beitragen, weil das ist ja das, was auch sehr viel kritisiert wird, dass man sagt, ich weiß gar nicht, auf welchen Kanälen irgendwas passiert. Und wir sagen halt, und ab dem Zeitpunkt sind wir dann halt eher das Darreichungsmedium und weniger die Plattform. Mhm. Aber du hast vielleicht andere Lösungen oder andere Pläne, die du verfolgst, und dann kannst du halt auch darauf switchen.
Ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, ne, es gibt nicht das eine, das ist auch so meine Erkenntnis. Früher hast du gesagt, pass auf, es gibt das Mitarbeiten in Magazinen und das lesen die Leute, weil das auf ihrem Tisch liegt. Ne? Und man hat ja immer den Anspruch, was zu machen, was dann alle gut finden. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Nische. Die Erkenntnis ist doch eigentlich zu sagen, manche werden das Mitarbeiten in Magazinen furchtbar gerne mitnehmen, weil sie das gewohnt sind, weil sie den Lean-Back-Moment haben, was auch immer. Andere sagen, ich bin super informiert, wenn ich kurz morgens aufs Intranet gehe, ich gucke den Kantinenplan an, die drei News, dankeschön. Ja. Der Nächste sagt irgendwie, alles klar, Podcast finde ich interessant, oder es gibt dann einen Executive-Podcast, es gibt einen, vielleicht sogar auf Zielgruppen spezifizierte Podcast-Angebote, irgendwas, sagen die, ich bin eh mit der Bahn unterwegs, das ist wunderbar zum Abschalten oder nochmal was Neues dazulernen. Also ich glaube, wir müssen uns auch von diesem Anspruch lösen, wir finden eine One-Fits-All-Lösung für die Kommunikation, egal ob extern oder intern.
Das ja, merke das ich jetzt schon sagen, bei
Agentur-Events. Ja, du hast ja nie, du sagst, hey, wir machen heute ein Event, Eröffnung von, weiß ich nicht, einer Bar. Dann kommen nicht alle, aber dann hast du irgendeinen spannenden Vortrag, da sind plötzlich wieder andere Menschen. Das liegt nicht daran, dass sie grundsätzlich kein Interesse haben, sondern dass sie sagen, ich mache die Dinge, die mich interessieren und die anderen nicht.
Ja, und das ist ja dann, das sind ja nicht nur die Kanäle und die Formate, sondern viele Unternehmen sagen ja heute auch noch, Wir produzieren erstmal für extern und dann hört ja intern mit. Und ich denke mir, also naja, ist es nicht falsch rum gedacht, muss ich nicht immer ganz denken, wenn ich extern kommuniziere, muss es mindestens genauso gleichzeitig, wenn nicht sogar früher intern passieren, nicht mit der gleichen Message, sondern dann muss ich vielleicht noch eine andere Information geben. Also genau das, ich nenne das immer irgendwie so Purpose-Driven Communication. Also was ist der Zweck, den ich verfolge und was ist auch die Audience, was wollen die denn? Und natürlich kann ich sagen, alle interessieren sich erstmal vielleicht, was die Strategie für den CEO ist. Aber wenn ich dann sozusagen eine Ebene runtergehe, dann verschieben sich schon die Interessensfelder. Haben alle Leute im Controlling die relevantesten Infos von intern wie extern, die mich in meinem Doing, in meinem Task engaged genug machen, also Learning-Inhalte, Kommunikationsinhalte, die ich brauche, um da in meinem Job meinen besten Job zu machen und am besten engaged zu sein. Und das sind mit Sicherheit nicht die gleichen Inhalte, die jemand im HR-Bereich oder ein Praktikant in der Buchhaltung oder sonst wo für relevant hält. Also das ist natürlich Aufwand, aber ich glaube, wenn ich mich als Unternehmen heute hinsetze und das mir nochmal genau anschaue, was habe ich heute für Tools? Und da sagen wir immer so in der Kommunikationspyramide in unserer selbst so erdachten, ist zu sagen, wenn ich kann und das Potenzial habe, starte ich bei Video, denke dann mit, wie kriege ich aus Video, weil muss man ja auch sagen, Videos 2-3 Minuten länger sind die Leute nicht am Ball. Wie mache ich engaging, knackigen Content über Video? Hab dann vielleicht noch hinten dran, also mit dem CEO im Zweifel und sag dann hinten dran, die Langversion gibt's nochmal als Audioformat zum Reinhören, als Deep Dive. Und unser Tool beispielsweise erstellt automatisch Transkripts und sagt, dann habe ich schon mal die Textgrundlage und daraus mache ich dann noch ein nettes Interview oder 2-3 Social Media Postings und sowas. Dann habe ich also ein Content Piece kreiert und das kaskadiere ich dann in alle meine Kanäle und die Messages unterscheiden sich nicht, sondern ich habe, und das ist ja auch das, was Unternehmen wollen, irgendwie, ich muss super viel kommunizieren, aber wie kriege ich halt, aber eine Botschaft senden, das ist ja immer so und so denken wir halt darüber nach und sagen, und da muss ich nochmal reingehen, wer braucht eigentlich was?
Wir haben uns ja kennengelernt, das ist ja jetzt, glaube ich, über ein Jahr her, über den lieben Benjamin Minak, der uns zusammengebracht hat. Und ich weiß noch, als wir damals sprachen und du das so erzähltest, hast du auch gesagt, ja, das ist eigentlich irre, weil das kommt, das ist schon da, das ist auch gekommen, um zu bleiben. Und trotzdem ist dein Eindruck, dass sich noch viel zu wenig Agenturen damit auseinandersetzen, also mit diesem Audio-Part. Wie würdest du jetzt sagen, so ein Jahr später, wie ist so die Entwicklung? Ist es angekommen zu sagen, weil wir sprechen ja über die Zukunft der Agenturen, liebe Leute, hier ist ein spannendes Feld. Du hast gerade selbst gesagt, die interne Kommunikation wird viel relevanter, erwacht vielleicht auch ein bisschen aus einem Dornröschenschlaf hin zu einer noch größeren Relevanz. Gehen die Agenturen das schon mit?
Also es gibt mit Sicherheit Agenturen, die da schon unterwegs sind. Ich würde sagen, es sind nicht die, von denen man es erwarten würde. Also die namhaften, renommierten, da würde ich sagen, machen sie vielleicht auch, aber nicht auf dem Level, wo man jetzt vielleicht denkt, okay, also das, was man sozusagen an Korb, also man kann ja einfach durchgehen und sagen, wer sind denn so die bekanntesten Podcast-Unternehmen, die man in Deutschland kennt, da taucht jetzt schon mal keine Kommunikationsagentur auf. Wenn man dann sagt, was sind denn so die hottesten Corporate-Formate, die entwickelt wurden, da tauchen auch die wenigsten Agenturen auf. Also wenn da jemand auftaucht, dann ist es Achtung Broadcast, weil die sich halt sehr spezialisiert haben und aus diesem Achtung-Kontext kommen, tauchen die da vielleicht noch mit auf. Und vielleicht noch manchmal Schlenker PR, die mit Podever natürlich sich auch da sehr stark hin positioniert haben. Sonst würde ich sagen, wenig. Und ich würde sagen, sie sollten sich definitiv damit beschäftigen, um einfach diese gesamte Wertschöpfungskette mit abzubilden. Weil ich glaube schon, dass es genügend, also das kriegen wir schon mit, dass genügend Agenturen immer wieder angesprochen werden nach Lösungen für Podcast und auch immer häufiger für interne Formate oder spezifische Themen, weiß nicht, sei es Investor Relations, sei es irgendwie Lobbyarbeit und so weiter. Und man sagt, ja, aber, und die Leute, die sich dann aus den Agenturen damit beschäftigt haben, aber oftmals ist es dann auch über das Konzept nicht hinausgekommen. Mhm. Weil dann fehlte halt irgendwie im Kontext von, was für Lösungen gibt es eigentlich technischer Natur? Wer sind eigentlich, also wie kann eigentlich eine Produktion aussehen? Kann ich meinem Kunden eine Lösung anbieten, die vielleicht auf günstigem Niveau läuft? Oder habe ich auch was im Repertoire, was ich denen anbieten kann, was auf Premium-Niveau läuft und so weiter? Also kenne ich auch die relevanten Partner, die ich nutzen kann? Und da würde ich sagen, da ist noch großer Bedarf bei den Agenturen. Und aus meiner Sicht ist es absolut wertvoll, das zu tun, weil ich glaube, das ist, also ich muss doch als Agentur mir immer überlegen, wann kann ich meinem Kunden, den ich bereits schon habe, auch immer wieder neue Impulse geben und Mehrwert bieten, weil ich will ja auch beim nächsten Mal den Etat gewinnen, das ist auch logisch. Ich will ja dann als Kommunikationspartner auch die neuesten Themen kennen und denen sagen, hey, hast du mal drüber nachgedacht? Und nicht nur so, wenn der Kunde kommt und sagt, hier ist mein Briefing, jetzt setzt um, das willst du ja auch nicht sein, sondern du musst ja viel, vor allen Dingen, wenn heute Technologien, AI und so weiter, die operative Arbeit, das klassische also so den Pressetext schreiben, das braucht in 5 Jahren keine Agentur mehr machen, jetzt mal überspitzt formuliert. Das kann dann halt auch eine KI mit einem relevanten Briefing vom Kunden. Ich muss doch als Agentur auch eine neue Rolle einnehmen, viel strategischer. Das sagte übrigens der Bernhard Fischer-Apelt, den hatte ich gestern beim Mittag getroffen, sagt das eben auch. Natürlich müssen wir auch in strategischere Rollen reinwachsen und dann nachher uns sozusagen nur noch so Partner wie uns als Vehikel sehen oder als Toolbox und zu sagen, das greife ich mir raus, das greife ich mir raus und biete meinem Kunden dann in der Wertschöpfung die ganze Lösung an. Das muss ich aber als Agentur dann eben auch können und mich da aufschlauen und mich frisch machen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, weil man ja immer in seinem Hamsterrad drin ist und in seinem Arbeitsalltag und gerade noch im Agenturstress gefangen ist. Aber ich glaube, das ist extrem relevant und wichtig. Mhm. Also es ist Luft nach oben, um das kurz zu formulieren.
Ich glaube, also um mal was daneben zu halten, ne, weil ich beobachte das ähnlich wie du und gleichzeitig ist es dann auch ganz häufig so, was mir begegnet, sehr viele Kunden beschäftigen sich damit, machen das aber selbst. Also sagen, ja, wir machen ja auch vorher interne Kommunikation oder auch externe. Wir haben eine Idee für einen Podcast, dann ist es häufig so, viele junge Menschen hören selber Podcasts, dann sagen die, das ist doch eine tolle Chance für unsere Leute aus dem Team heraus, selber Host zu sein, selber die Interviewfragen vorzubereiten, das Format zu machen, etc., etc. Und meine Wahrnehmung ist, ganz häufig bleibt da für die Agentur wenig übrig. Und selbst wenn man das Konzept machen könnte, ist es dann irgendwie da und dann wird gesagt, nee, das setzen wir dann hier mit Boardmitteln um und so. Das ist dann auch viel günstiger, weil wir wollen ja auch ein paar Folgen machen. Also irgendwie ist es in sich klein und dann fängt es immer noch an, abgeknabbert zu werden von allen Seiten. Und das ist dann auch relativ schnell freudlos für Agenturen.
Ja, das kann ich auch verstehen. Und wir sagen auch, also der größte Feind für das, was wir machen, ist nicht irgendwie der Wettbewerb oder Agentur. Wir nennen diese Person immer Corporate Joes. Also die Leute, die sagen, das machen wir halt selber. Wo ich immer denke so, also das ist ja so, und also das ist die eine eben, die sagen, wir machen es selber, wo man sagt, okay, dann freuen wir uns, wenn wir dann in 2 Jahren sprechen, wenn ihr uns sagt, das hat alles nicht funktioniert und unsere Leute hören keine Podcasts, wo man sagt, das liegt aber vielleicht auch an Gründen. Dann gibt's ja noch die Leute, die sagen, ach, wir haben jetzt mal unsere Social Media Agentur beauftragt, die sollen das mal machen, weil die machen ja digital Sachen, wo ich auch sage, aber du beauftragst ja auch keine Podcast-Agentur deine Webseite zu bauen. Oder wenn du sagst, ja, dann machen wir das mal die jungen Leute bei uns im Unternehmen. Ja, ich kenne auch Leute, die gerne mal so ein bisschen programmieren, aber die lässt du jetzt nicht an deine Corporate-Website ran, um zu sagen, baut mir die mal. Also, und das ist irgendwie so ein Ding. Ich habe noch Hoffnung, weil ich das ähnlich betrachte wie Social Media von vor 10 Jahren. Da hat man ja auch erstmal der erste Firmen-Facebook-Account und so weiter. Ne? Das können ja mal Leute ausprobieren und irgendwann merkt man, okay, das ist auch da, um zu bleiben und jetzt müssen wir uns da mal optimieren. Und ich glaube, die Leute, die das frühzeitig erkannt haben und das auf ein strategisches Level gehoben haben, selbst und im Idealfall mit Agenturen, also warum gibt es heute Social-Media-Agenturen? Weil die eben sich genau dahin gesetzt haben. Und das ist dann, vielleicht haben ja auch dann die ein oder anderen großen Agenturen, dann mussten nachher viel Geld bezahlen, um die sich aufzukaufen, um die Kompetenz wieder einzukaufen. Sehe ich das im Audiobereich auch. Ja, die machen die ersten Gehversuche, finde ich auch immer super. Und dann finde ich es besser, wenn sie es selber machen und dann irgendwie mit kleinem Geld scheitern, als wenn sie es mit irgendwem machen, der auch keine Ahnung hat, dafür aber viel Geld nimmt. Das ist dann okay.
So wie die Bundesministerien, oder?
Das wird auch noch. Da bin ich von überzeugt, das wird auch noch.
Ja, bestimmt. Also spätestens nach dem Artikel.
Genau, so. Und ich glaube, das ist dann, deswegen habe ich die Hoffnung, dass in 5 Jahren brauchen wir da nicht mehr drüber reden. Dann in 5 Jahren haben alle großen Agenturen einen strategischen Fokus auch neben Social Media und neben klassischer PR und neben visuellem auch das Thema Audio mit drin. Die Leute kennen die Tools und die Leute, die es dann im Unternehmen ernst nehmen, haben dann vielleicht sogar irgendwann, also die ganz Ausgebufften haben heute schon Videoproduzenten in Haus, die haben Audioproduzenten in Haus und die, die es nicht haben, haben dann die passenden Partner dafür. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das nicht passieren wird und aufgrund der Fragmentiertheit, die es heute hat, dass das Thema wieder ausstirbt. Das wird einfach nicht passieren.
Lass uns mal gerade mit der Prognose, die du gestellt hast, nochmal in das Thema reingehen. Wir haben ja, und ich habe das ja jetzt bewusst alles sehr stark auf Podcast gelenkt. Und ja. Du hast aber ja, als wir vorher drüber sprachen, so gesagt, ja, es ist ja deutlich mehr als Podcast, deswegen ja auch ja. Corporate Audio ist schon ein paar Mal gefallen als Wording. Da steckt ja so viel mehr Potenzial dahinter. Du hast das vorhin auch gesagt, die Mehrfachnutzung der Contents. Was mache ich eigentlich aus der Aufnahme selbst? Welche Möglichkeiten ergeben sich im Bereich Corporate Sounding und so weiter und so fort? Also was ist dieser Fächer, der da aufgeht, von dem Podcast ein Teil ist?
Genau, es fängt, glaube ich, daran an, so wie sich jede Firma überlegt, ein Logo zu haben, deren Wiedererkennungswert und viele Brands ja auch sogar optimiert haben, heute im digitalen Zeitalter, zu sagen, ich muss mein also von Burberry bis Tom Ford und alle, die gesagt haben, mein Logo muss auch in die virtuelle Welt passen, damit es auf Social Media gesehen wird, haben zu wenig Unternehmen heute ein Soundlogo. Gerade hat, glaube ich, die Süddeutsche ihr Sounddesign gelauncht, das ganz spannend ist. Und wenn man sich das einfach mal anguckt bei der Agentur, die es gemacht hat, dann sieht man auf jeden Fall, wie viele Ideen da reingehen und woher das kommt. Und jeder, der den Jingle von McDonald's und von der Telekom kennt oder auch von Audi, die das sehr gut machen, das überhaupt erstmal zu haben. Also wie ist meine Audio Identity, die ich auch bei TikTok nutzen kann, die ich im Zweifel über Smart Speaker nutzen kann und überall, wo es läuft oder wenn ich mir Podcast-Werbung buche, dass ich das wieder habe. Da fängt es eigentlich an, dann zu sagen, unter meinen Werbevideos welche Musik soll da laufen? Bei meinen Corporate Events, welche Musik soll da laufen? Wie soll ich eigentlich klingen und so weiter? Ne? Dann geht es um das Thema Podcast. Wie klinge ich da? Dann kann ich aber auch über so Themen nachdenken. Social Audio als das, was man als Clubhouse kennt, auch für interne Veranstaltungen zu nutzen. Um Live oder Live Audio kann man es auch nennen. Wie setze ich das eigentlich ein? Oder vielleicht in Zukunft auch, wenn ich ein großes CRM-System habe oder irgendwie eine Community gebaut habe, also so, sag mal jetzt eine Nike Running Community, zu sagen, ich baue mir ein Social Audio Feature darin ein, dass sich Leute halt beim Laufen theoretisch ja unterhalten können oder irgendwie wem zuhören können, der gerade einen Live-Vortrag macht beim Laufen oder sowas. So wie halt junge Menschen heute irgendwie, die kommen nach Hause, setzen sich vor den Rechner, zocken, haben den Discord-Server auf und sagen, hey, wer ist denn gerade da? Also warum stelle ich mir das, oder Remote-Work und gleichzeitig trotzdem live mit Leuten irgendwie so in so einer Konferenzschalte zu sein? Und das machen junge Leute eben heute über Discord, aber warum sollte das nicht auch in der realen Welt oder in der Arbeitswelt passieren? Und dann geht's darüber, wir entwickeln halt Tools, wo ich sagen kann, ich brauche heute nur noch ein Skript schreiben und dieses Skript wird über Text-to-Speech-Solutions direkt in Audioinhalte umgewandelt für News-Produkte zum Beispiel. Das, und wir reden nicht einfach nur über einen Reader sozusagen, sondern wirklich Konzepte dahinter stehen zu haben, dass es wirklich organisch, authentisch klingt. Da haben wir schon ein paar spannende Sachen gemacht mit Partnern zusammen, was wirklich gut ist. Voice Cloning, also irgendwann zu sagen, Kim sagt, du, ich würde jetzt heute gerne noch meine Ansprache ans Team halten, aber ich bin ein bisschen heiser, also schreibe ich die einfach und meine virtuelle Stimme erzählt das dann meinen Teams einfach, ne? Oder demnächst sitzt dann hier die virtuelle Stimme von Max mit der virtuellen Stimme von Kim. Also das ist ein bisschen übertrieben, aber auch das, wie läuft die Ansprache am Telefon? Also ne, da gibt's ja auch ganz viele Modelle, die da laufen. Ja, und dann halt, wie gesagt, die digitale Lösung, automatisches Transkribieren, wo dann direkt Titel, Shownotes und so weiter für deine Podcasts gemacht werden. Und das Feld ist endlos. Und wenn ich dann nochmal so ein ganz spannendes letzten Ausflug machen kann, was Audio auch sein kann. Wir sprechen gerade gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, die etwas entwickelt haben, so Soundscapes oder Ambient Sound, würde man auch sagen, was man heute so klassisch anhören kann, wenn man auf Spotify Konzentrationsmusik eingibt, haben die halt wissenschaftlich erforscht, dass diese Soundscapes, die die machen, die Konzentration und Produktivität um über 30% steigern können. Das heißt also, im Office sitzen, Kopfhörer auf, konzentriertes Arbeiten. Und da waren ja auch in den letzten Wochen einige Studien, dass man, wie viele Stunden man am Tag so abgelenkt wird. Mhm. Und ich glaube, es sind 250 Mal wird man im Schnitt am Tag abgelenkt. Und man braucht für eine sehr konzentrierte Arbeit knapp 20 Minuten, um in sein Task wieder reinzukommen, wenn man abgelenkt wurde. Also wie unproduktiv eigentlich dann so 8 Stunden werden können. Mhm. Wenn ich da die richtigen Tools an der Hand habe, kann ich halt diese 8 Stunden auch sinnvoll nutzen, um aus, ne, und das ist ja auch schon Work-Life-Balance im Zweifel, mehr zu schaffen in den 8 Stunden und nicht zu sagen, du musst jetzt aber 12 Stunden machen, damit du das schaffst, weil du das unproduktiv machst. Und da ist dann sozusagen die AI so gebaut, ich schalte mein Handy an, der Lautsprecher geht an, misst meine Umgebungsgeräusche und individualisiert auf meine Umgebung werden Ambient Sounds erstellt, die genau das ausblocken und mir die passende sozusagen meinen passenden Arbeitssoundtrack geben, um konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Das ist eben auch was wir als Corporate Audio sehen, wo das nochmal an einer ganz anderen Stelle Einsatz findet.
Und sind das nachher alles dann einzelne Tools und Möglichkeiten oder wäre eure Vision, das alles in diese Plattform zu bringen oder schnittstellenfähig zu machen dann?
Genau, das ist eigentlich unsere Vision zu sagen. Ich habe einen Ort, wo ich meine ganzen Audioinhalte managen kann, extern reinkuratiert, interne Inhalte, irgendwann auch vielleicht Trainings, Coachings, die ich ja auch machen kann. Meditation, ein Riesenthema, was ja Audio, also als Audioprodukt auch funktioniert. Atemübungen, die vorgeübt werden, sozusagen, die ich auch in mein Mindfulness-Thema reinbringen kann.
Das stimmt. Das ist meine meistgenutzte App ist Headspace. An der Stelle so. Darf ich diese Werbung machen, weil sie völlig unbezahlt und sehr von einem sehr sehr überzeugten Nutzerin kommt.
Ja, genau. Also auch über, also das sind auch Gedanken für uns zu sagen, Headspace ist halt eine Lösung, die man ja eher eigentlich so im privaten Bereich nutzt, aber auch zu sagen, wenn man da eine Partnerschaft hinbekommt sozusagen, und da werden bestimmte Inhalte, für die ich mir dazu buchen kann, durch Headspace in Hypecast gegeben und das ist dann sozusagen deine Infrastruktur. Also so denken wir auch, dass man andere Partner anbinden kann, Blinkist-Inhalte beispielsweise und dann ist das sozusagen dein Ort, wo du alles managen kannst und alles, was mit Audio zu tun hat, dann in die richtigen Kanäle distribuieren kannst. So sehen wir das. Das ist natürlich eine große Vision. Wir sind da fest von überzeugt, dass wir das hinkriegen und auch das mit Partnern hinkriegen. Das auch. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und da ist aber auch, wie gesagt, noch ein Weg hin. Aber wir sehen gerade auch, wie extrem sich der beschleunigt, weil auch die Leute merken, es ist nicht mehr nur so ein Nischending.
Absolut. Also. Und so wie du vorhin auch gesagt hast, die Corona-Pandemie war ein Booster für den ohnehin linearen positiven Anstieg in der Podcast-Nutzung oder in der Audio-Nutzung, ist es jetzt sicher auch nochmal KI mit den Möglichkeiten, noch komfortabler, noch effizienter, noch stärker über Mehrfachverwertung der einmal produzierten Inhalte zu gehen. Also ich glaube, dadurch eröffnen sich auch ganz viele tolle neue Chancen. Ja, absolut. Absolut. Max, um den, wie soll ich sagen, den Bogen, den wir gespannt haben, abzuschließen. Ne? Ich habe ja so ein bisschen, war ja der gemeinsame Einstieg. Wie kam es eigentlich zu der Gründung? Was habt ihr euch da vorgenommen und so? Das hast du ja kurz erzählt. Magst du einmal sagen, 2 Jahre später, du hast gesagt, viele Startups müssen das ja auch erstmal schaffen, 2 Jahre alt zu werden. Was sind deine, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt quasi einen zweiten Podcast draus machen könnten, was sind deine größten Learnings als Gründer?
Also es gibt sehr, sehr viele Learnings, glaube ich, die man macht. Und auch viele sind so kleine Sachen. Und das ist vielleicht das eine, dass es nicht diesen einen großen, zumindest in den ersten zwei Jahren, diesen einen großen Moment ist, wo man jetzt alles gelöst hat und dann ist das Ergebnis da, sondern es ist Kontinuität, mit der man arbeiten muss. Es ist, jeder Schritt bringt dich näher ans Ziel. Das klingt wirklich abgedroschen, aber das ist das, was man lernt. Dranbleiben, machen, weil wir immer gesagt haben, hey, heute bin ich einen Tag schlauer als gestern. Und das ist halt extrem wertvoll, für Traction, für Glaubwürdigkeit, für alles. Eine ganz wichtige Lektion, nicht zu schnell aufgeben, sondern dran zu bleiben. Das zweite, was ein Riesen-Learning ist, schnell offen zu sein, sich Meinung reinzuholen, also Mentorinnen und Mentoren, mit denen man wirklich offen sagt, so und so sieht's aus, sag mir doch mal deine Meinung dazu. Und dann das Feedback zu nehmen und einzuordnen, für sich zu sagen, hilft mir das? Ja, nein, oder bestätigt das auch vielleicht manchmal einfach nur die Idee, die man hat, und sagt, super, jemand anders ist auf das gleiche Ergebnis gekommen und let's go. Also nicht zu sehr immer im stillen Kämmerlein alleine für sich, sondern rausgehen, das Leuten zeigen, sich Meinungen reinholen, hat extrem bei uns beschleunigt in ganz vielen Stellen. Das ist das zweite große Learning. Und das dritte ist einfach machen, keine Angst haben. Also man wird zwar immer so, oh, das ist ja alles so aufregend und das ist ja auch so viel Risiko. Einfach machen. Also was soll schon passieren, wenn man eine gute Idee hat? Dann einfach ausprobieren. Wir sagen immer, irgendwas geht immer.
Das ist ein gutes Credo, auf jeden Fall. Ja. Aber pass auf, ich habe dich auf eine Fährte gelockt. Ich habe gesagt, es wäre quasi die letzte Frage. Mir ist aber noch eine eingefallen. Das ist okay. Wirklich die Abschlussfrage. Du hast vorhin so ganz kurz gestriffen, wenn man mal auf die hottesten Corporate-Formate guckt, dann sieht man, welche Leute dahinter hängen und. Dann habe ich gedacht, vielleicht verrätst du zum Schluss noch mal ein, zwei, drei Formate, wo du sagst, aus Corporate-Audio-Sicht, die sollte man sich mal angehört haben, die sind echt gut.
Ich finde tatsächlich das Format Dreamers On von Porsche ziemlich cool gemacht, weil sie so über diesen, wenn Menschen träumen, was so unmöglich ist, das ist so die Geschichte, die sie erzählen. Das habe ich jetzt ein paar Mal reingehört, das finde ich sehr cool gemacht, muss ich sagen. Dann ist das zweite Format, das ist was von Achtung Broadcast und das haben die sozusagen wie so eine Art Hörspiel gemacht. Jetzt weiß ich, siehst du, das ist wieder das Gute. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß den Namen des Formates jetzt gerade nicht.
Das war's.
Die haben auch ein paar Preise gewonnen.
Aber dann ist es doch ein Grund, das jetzt zu recherchieren im Nachhinein.
Genau, das ist ein Grund, das zu recherchieren im Nachhinein. Und das dritte Format, wo ich sagen würde, das ist ein sehr schlauer Weg, ein Corporate-Format zu machen, ohne dass es eigentlich ein Corporate-Format ist. Und das ist auch einer meiner Lieblingspodcasts, ist Masters of Scale von Reid Hoffman. Also Reid Hoffman, einer aus der PayPal-Mafia und Gründer von LinkedIn. Und der macht diesen Podcast, der ist super toll erzählt, immer irgendwie so ein Narrativ. Und dann hat er aber auch Mark Zuckerberg, Bill Gates und so weiter, solche Leute halt als Gäste in Podcasts, also wirklich auch das Who is Who. Aber nicht nur die, sondern wirklich so Movers und Shakers. Und das ist ein tolles Format. Und das ist natürlich dann durch ihn sehr eng verknüpft mit, wenn du sagst, wer ist eigentlich Reid Hoffman? Und dann sagst du, ah ja, LinkedIn und so weiter, ah, spannend. Und der scheint ja was drauf zu haben und ich melde mich vielleicht mal bei LinkedIn an. Und da erzählt er dann natürlich auch aus seiner Erfahrung. Ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ich glaube, er wird es nicht als Corporate-Format sehen, aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr spannend ist und verknüpft ist. Und natürlich zuletzt What's Next Agencies. Ne?
Natürlich, klar, auf jeden Fall.
Ja,
aber es ist ein Verbands-Corporate-Format, aber ja, genau.
Ja, aber ich finde auch da wieder, wo man sagt, okay, ich biete halt einen Mehrwert, ich mache was für meine Audience und ich erzähle jetzt nicht in jedem Satz, was man halt selber macht und dass man ja jetzt unbedingt mit uns zusammenarbeiten muss. Aber ich finde, genau das ist es halt am Ende, wenn Corporate-Formate, wenn man es runterbricht, die wollen halt ihre Marke bekannt machen und am Ende des Tages wollen sie irgendwas verkaufen. Und das ist auch okay. Aber ich muss ja jetzt nicht direkt vorne durchkommen und sagen, hallo. So diese Schein, interessanten Veranstaltung, sondern zu sagen, pass auf, ich biete dir einen Mehrwert und wenn du den Mehrwert siehst, dann wirst du automatisch irgendwann Lust haben, was mit uns zu machen. Und das ist, was ich am extrem wertvollsten finde. Und wenn man das so als Grundlage nimmt, glaube ich, kann man immer wieder gute Formate kreieren.
Ja, das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Eigentlich wie alles, was man macht, nicht aus dem Senderprinzip zu kommen, sondern zu überlegen, was interessiert eigentlich die Leute. Und
das gilt auch für interne Kommunikation, auch wenn man immer sagt, aber wir haben doch unsere Botschaften. Wieso? Naja, okay, ihr habt eure Botschaften, aber wenn die halt keinen interessieren, dann überlegt euch halt was anderes, weil es bringt euch doch auch nichts, dass ihr die gesendet habt, wenn sie keiner hört.
Du hast recht. Max, tausend Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht und hat den Horizont rund um Corporate Audio ordentlich erweitert. Dankeschön.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal darüber zu sprechen. Machen wir immer super gerne. Und weiterhin viel Erfolg. Und macht alle Corporate Audio. Juhu.
Juhu.